HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Er hat die Frankfurter Kulturszene entscheidend mitgeprägt in den vergangenen 8 Jahren. Oliver Rehse, Schauspielintendant. Im Sommer verlässt er Frankfurt und übernimmt von Klaus Peymann die Leitung des berühmten Berliner Ensembles. Rehses Bilanz am Schauspiel kann sich sehen lassen. Erstklassige Schauspieler, Stücke und Inszenierungen, die zogen, meist ausverkaufte Vorstellungen und ein theaterbegeistertes Publikum. Was nimmt er mit aus Frankfurt? Was rät er seinem Nachfolger und natürlich, was erwartet ihn in Berlin? Das möchte ich wissen von Oliver Rehse, jetzt in HR Info, das Interview. Oliver Rehse, ich war bei Ihrer Abschiedspressekonferenz vor ein paar Wochen und da haben Sie gesagt, in Berlin wird man nicht begrüßt und auch nicht verabschiedet. In Frankfurt sei das ganz anders. Sind Sie schon ein bisschen nervös?
Also gebührend nervös, wie man das sein soll, wenn man ein bedeutendes, geradezu weltberühmtes Theater wie das Berliner Ensemble übernehmen darf und übernehmen soll. Das ist schon eine gewaltige Aufgabe, ja. Das ist immerhin das Haus, an dem Bertolt Brecht, Peter Zadek, Heiner Müller, Helene Weigel künstlerische Leiter waren. Und das ist keine Kleinigkeit, ja.
Da kannst du jetzt mit Rehse gut weitergehen.
Also, klar, also man hat mich berufen. Man bewirbt sich nicht um so einen Job, sondern irgendwann klingelt das Telefon und jemand fragt, ob einen das interessieren könnte. Noch bin ich in Frankfurt, ein glücklicher Frankfurter Intendant. Aber ich freue mich natürlich auch auf Berlin, aber ich habe auch Respekt davor.
Also so gemischte Gefühle. Nicht jedem Anfang wohnt aber ein Zauber inne. Sie kennen ja Berlin, Sie haben da gearbeitet mehrere Jahre lang nach der Wende. Mitte der 90er sind Sie zusammen mit Bernd Wilms von Ulm nach Ost-Berlin gegangen und haben da das Maxim Gorki Theater übernommen. Da sind Sie ja auch nicht gerade mit offenen Armen empfangen worden. Als der Wessi, der in den Osten kam, da haben Sie ja viel Ablehnung erfahren.
Ja, das war 1994 und das Theater war 30 Jahre lang von Albert Hetterle geleitet worden, einem Schauspieler, der auch ZK-Mitglied war, also der war von der Partei her unangefochten, hat auch gelegentlich mutige Dinge durchgesetzt, war dann aber seitens des Berliner Senats für nicht mehr tragbar eingeschätzt worden und von heute auf morgen innerhalb eines halben Jahres wurde Bernd Wilms gefragt, ob er der Intendant werden will und er fragte mich, ob ich als sein Stellvertreter und Chefdramaturg damit hingehen will. Und auch weil es so kurzfristig war, waren wir tatsächlich 94 die einzigen beiden Wessis an einem Theater mit 180 Mitgliedern. Also da war niemand in der Technik, niemand im Ensemble, der aus dem Westen kam. Ich fand das erstmal nicht so in Anführungsstrichen schlimm, aber legendär ist der Satz einer Schauspielerin, die auf unserer ersten Ensembleversammlung, wo wir das neue Programm vorgestellt haben, zu uns sagte, wen meinen Sie, wenn Sie wir sagen?
Oh, 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 oh.
Und da lag irgendwie alles drin. Mit der Frage hat sie uns gekillt.
Und jetzt ist es ja auch nicht gerade viel besser. Also wenn ich bedenke, welche hässlichen Sachen Klaus Peymann schon über Sie gesagt hat.
Doch, Entschuldigung, es ist viel besser. Es ist ganz anders. Denn was mein Vorgänger einsam so den Tag über erzählt, ist ja sein Bier. Die Lage am Haus ist eine vollkommen andere. Und auch in der Stadt. Also am Haus freuen sich sehr, sehr viele Mitarbeiter auf einen Aufbruch, auf einen Wechsel. Das ist ja auch ein starker Generationswechsel. Selten habe ich mich so jung gefühlt wie in diesem Zusammenhang. Immerhin bin ich fast 30 Jahre jünger als mein Vorgänger. Mit 53 und
viele seiner Schauspieler sind ja auch alt und müssen jetzt in Zwangsrente gehen, mehr oder weniger.
Das Wort Zwangsrente, tut mir leid, das gibt's nicht. Es gibt Rente und ich bin der Meinung, dass Künstler die wunderbare Möglichkeit haben, frei als Gäste weiterzuarbeiten an diesem Haus und an anderen Häusern, aber dass die festen Stellen halten zu Gnaden für jüngere Schauspieler freigemacht werden sollten, weil es gibt irre viele arbeitslose Schauspieler in Berlin. Es gibt auch tolle Schauspieler, die keinen festen Job haben. Und da finde ich, ehrlich gesagt, ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man sagt, irgendwann zwischen 65 und 67 ist einfach Schluss mit einem festen Engagement. Das Wunderbare ist ja, dass man als Künstler weitermachen kann. Man kann auch als Regisseur weiterarbeiten, wenn man nicht mehr Intendant ist. Insofern habe ich in der FAZ dafür plädiert, dass auch für Intendanten Rente mit 67 gelten sollte. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das richtig so ist, wie es übrigens in Frankreich mit absoluter Selbstverständlichkeit gemacht wird.
Da haben Sie ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Aber ehrlich gesagt, es muss ein Leben nach diesen festen Jobs geben. Und also von daher stimmt das überhaupt nicht. In Berlin freuen sich auch, ehrlich gesagt, ganz viele Zuschauer darauf. Das Berliner Ensemble hat ein Publikum, ja, keine Frage, das Theater ist voll. Aber es gibt auch ganz viele junge Leute, die sich wünschen, dass an dem Haus ein anderer Stil herrscht. Weniger Klassiker, weniger sehr alte Regisseure, mehr Aufbruch, mehr Themen. Also, Berlin freut sich.
Herr Info, das Interview mit Oliver Rehse, der scheidende Frankfurter Schauspielintendant. Hier in Frankfurt, da müssen wir noch mal drauf eingehen, waren Sie ja sowas wie ein Theaterkönig. Das wird in Berlin anders sein. Da gibt es insgesamt 5 staatliche Theater. Das bedeutet Wettbewerb. Sie müssen sich in der Hauptstadt ja in gewisser Weise neu beweisen. Ist es auch vor allen Dingen das, was Sie daran gereizt hat?
Also das ist ja schön, dass Sie sagen, Schauspielkönig in Frankfurt. Wollen wir mal daran zurückdenken, dass als ich vor 8 Jahren anfing und auch die Vorbereitung, dass mir niemand vorhergesagt hat, dass das so eine Erfolgsstory werden könnte, sondern es war eher so, dass man mich vor Frankfurt gewarnt hat. Und das Tolle war, dass Frankfurt uns halt mit offenen Armen empfangen hat und dass es irgendwie vom ersten Moment an gezündet hat. Und jetzt werden wir sehen, wie es in Berlin geht. Also, na klar hat man da kein Monopol, aber da ist schon Raum fürs neue BE in Berlin.
Bleiben wir noch mal kurz in Frankfurt. Wenn man sich mal Ihre Bilanz anschaut, das ist wirklich bemerkenswert. Fast 1,4 Millionen Zuschauer in den letzten 8 Spielzeiten. Ein Besucherzuwachs um 61%. 255 Premieren, über 5000 Vorstellungen, 90% Auslastung. Sie haben gesagt, von Anfang an war das Publikum offen. Aber warum hat das mit Rehse und Frankfurt so gut funktioniert? Wie erklären Sie sich das?
Sie haben die schönste Zahl noch gar nicht gesagt, nämlich 180% mehr Abonnenten. Das ist vollkommen irre, weil Abonnenten sind eigentlich ein bisschen aussterbende Wesen. Ja? Früher hat man als Theatermacher immer gesagt, oh Gott, die Abonnenten, die sind so konservativ, die buhen einen aus. Heute ist man unglaublich dankbar dafür, dass man Zuschauer hat, die quasi die Katze im Sack kaufen, die Carte Blanche und sagen, ich nehme schon mal 8 Karten, wird schon gut sein, was ihr macht. Ich habe, glaube ich, am Anfang auf die richtige Botschaft gesetzt und diese Botschaft war, starke Schauspieler, um diese riesige Bühne in Frankfurt zu rocken. Und die, die wir da hinstellen, die sind hier fest engagiert. Die wohnen hier, die verpflichte ich hierher, die machen feste Verträge. Das heißt, diese Schauspieler sehen Sie ganz oft, die sehen Sie immer wieder. Und mit denen besetzt man alles, was man zu besetzen hat.
Vom Schauspieler her.
Also wenn Sie einen König Lear haben, dann können Sie sich überlegen, ist das eher Wolfgang Michael oder ist das schon Oliver Kraushaar oder ist es Constanze Becker, die im Wienerwald spielt oder ist es Corinna Kirchhoff? Wir gehen immer wieder auf den Fundus dieser Schauspieler zurück und die Leute, die diese Schauspieler kennengelernt haben, lieben gelernt haben, die gehen dann auch ins Theater, weil sie die wiedersehen wollen. Das ist der wunderbare Sog, der entsteht, wenn man so gute Schauspieler hat, wie wir sie hatten. Und da kann ich sagen, ich habe mir unglaublich viel Mühe gegeben, diese Schauspieler zusammen zu casten und daraus genau diese Mischung gefunden und die hat es dann auch gebracht.
Glückliches Händchen, würde ich mal sagen. Im Theater ist es ja so, Menschen wollen verzaubert werden, wollen diese ganz besondere Bühnenmagie spüren, die, wenn es gut läuft, da ist. Gab es für Sie in diesen 8 Jahren so einen ganz besonderen Glücksmoment, an den Sie sich erinnern?
Mehrere, weil tatsächlich, was am Ende am meisten zählt, ist die Aufführung auf der Bühne. Und da hat sich für mich in Frankfurt wirklich immer wieder so was Großartiges eingestellt, dass ich Schauspieler gesehen habe, die in diesen Aufführungen in der Premiere oder eben auch später, aber auch teilweise schon unter dem Druck der Premiere einfach abheben. Also die sozusagen in der besonderen Anspannung, das zum ersten Mal vor Publikum zu machen, nicht Angst kriegen und irgendwie schlottern und mit dem Text ringen, sondern ganz im Gegenteil. Die das als Herausforderung nehmen, die quasi explodieren und frei werden und auf der Welle, die man in den Proben erarbeitet hat, surfen. Aber vor diesem Publikum, das ist wirklich, glauben Sie mir, das ist gigantisch, wenn Sie einem Schauspieler zusehen und Sie merken, der macht jetzt einfach in seiner Spiellust, in seiner Reaktion auch auf die Zuschauer da unten, weil er spürt, etwas kommt an, etwas anderes nicht so, der einfach es schafft, eben auf dem Kamm dieser Welle zu reiten. Und wenn Sie das sehen, und das hat für mich halt urglücklicherweise in der ersten Premiere schon gepasst. Marc-Oliver Schulze, A Star Was Born.
Lustigerweise, ich habe das Originalprogrammheft von 2009.
Ja, da. Und deswegen enden wir jetzt auch mit dieser Aufführung. Spielen Sie noch einmal in der Weseler Werft, Freilicht, gehen also vor die Stadt. Das Stück handelt von der Stadt, der Ödipus. Ja, solche Momente. Wenn die Schauspieler, wenn Sandra Gerling die Treppe vom nackten Wahnsinn rauf und runter tobt und immer Tasche, Tasche sagt, wenn Stefanie Eid als Phädra wirklich jetzt über 8 Jahre hin diese Rolle wieder und wieder gespielt hat, Kleiner Mann, was nun, Nico Holonitsch in dieser Rolle bei Thalheimer, Constanze Becker als Medea oder jetzt das ganze Ensemble, das im Moment in eine Familie, tatsächlich sowas wie eine künstlerische Familie über die Jahre hin geworden ist, das alles sind Glücksmomente.
Da blutet einem das Herz, wenn man bedenkt, dass die meisten von denen, die Sie gerade genannt haben, weggehen bald.
Ja, so ist es im Theater. Wir waren 8 Jahre hier und also ich will das jetzt nicht so cool sagen, ja. Mir bedeutet das auch ganz viel, jetzt zu gehen. Und ich richte es auch extra so ein, dass ich am Tag nach der letzten Vorstellung, die heißt One Song for the Road und wird eine Art musikalischer Revue sein, die es nur ein einziges Mal gibt, nur an diesem Abend am 24. Juni. Danach sind die Koffer gepackt, am nächsten Morgen fliege ich weg und ertrage das dann auch gar nicht mehr, noch weiter in der Stadt zu sein. Ich muss dann erstmal wirklich einen radikalen Schnitt machen. Ich fahre auch nicht nach Berlin, sondern ich fliege weg und lasse es nachbeben.
Dann bin ich mal gespannt, wie Sie sich dann danach fühlen. H-Info, das Interview mit Oliver Rehse. Ich würde Sie jetzt bitten, ein paar Sätze zu vervollständigen, wo wir jetzt gerade so schön am Bilanzieren schon waren.
Oh Gott,
und zwar,
ein Spiel.
In Frankfurt habe ich gelernt,
dass das Theater nicht nur daraus besteht, dass gute Schauspieler gute Aufführungen spielen, sondern dass die gesellschaftliche Dimension, die man erreichen kann, wenn man Themen setzt in einer Stadt und wenn man das Theater als den Ort begreift, wo Menschen zusammenkommen, um sich auch zu begegnen, auch Zuschauer mit Diskutierenden, mit Schauspielern, mit Künstlern, dass das Theater dann eine unglaubliche Position in einer Stadt behaupten kann.
Das kann mir auch in Berlin nützlich sein, weil?
Weil die Zeiten sich geändert haben. In den letzten 2, 3 Jahren Gewissheiten, die wir hatten über Europa, über das, wie gut es uns geht, wie gefestigt die Demokratie ist, in der wir leben, hat's zerrissen. Zwischen Erdogan und Trump und Le Pen und dem Brexit sind wirklich bedrohliche politische Entwicklungen in ganz kurzer Zeit passiert. In so einer Zeit reicht es nicht, einen guten Don Carlos zu spielen.
Man braucht aktuelle Stücke.
Man braucht aktuelle Stücke. Man muss sich mit den Themen der Zeit auseinandersetzen. Man muss dazu was sagen. Und jetzt nicht nur, indem wir irgendeine Maria Stuart so hinbiegen, dass man denkt, ach Gott, Elisabeth hat ja Züge von Donald Trump. Ja, das alleine reicht nicht. Also ich denke, wir müssen schon uns darum kümmern, dass die Zuschauer merken, wir handeln von hier und heute. Ja, das Theater ist relevant. Das ist nicht einfach eine bildungsbürgerliche Wohlfühlanstalt, wo man hingeht, weil man ein Abonnement hat und sich anschaut, ständig Hamlet und eben Goethe und Schiller anguckt, sondern das geht um unser Leben. Und die da oben, die verhandeln das für uns stellvertretend. Und das habe ich tatsächlich hier begriffen. Und das wird auch in Berlin, das spielt jetzt einfach überall eine Rolle. Da kann man sich nicht mehr davor verstecken.
Am meisten wird mir fehlen?
Auf jeden Fall das Frankfurter Publikum. Denn schöner als hier kann es so schnell nicht werden. Die Treue von Zuschauern, bei denen man merkt, die kommen wieder und wieder und wieder, die akzeptieren ihr Haus, auch wenn es, wie es in den letzten Jahren ja war, oft auch sperrige, wuchtige, herausfordernde Aufführungen gibt. Wir kommen trotzdem, auch wenn viele neue Stücke gespielt werden, die man vom Titel her gar nicht kennt. Das ist Theater ist trotzdem voll. Dem Publikum kann ich nur die Bestnote ausstellen.
Mein guter Rat an meinen Nachfolger, Anselm Weber.
nicht so viele Klassiker spielen. Er macht ein bisschen viele. Sein jüngster Autor ist im Großen Haus, ist 70 Jahre tot. Mehr Mut zur Gegenwart.
Okay, vielleicht hört das. Im Grunde genommen hinterlassen Sie Ihrem Nachfolger ja eine gut geölte Theatermaschine.
Mehr als das. Ja. Ich hinterlasse ihm ein Haus, das brummt. Alle Abteilungen sind top. Fantastische Mitarbeiter, die er auch übernimmt, Strukturen, die er übernimmt. Und die Zuschauer sind da, die Zuschauer sind auch neugierig und werden ihm auch folgen, da bin ich ganz sicher. Also ja, das findet er vor. In eine gut fahrende Maschine einsteigen und Gas geben, ist doch auch super.
Aber er startet mit einem Klotz am Bein. Er hat nämlich die Sanierung des Hauses am Hals, ne?
Ja, das ist so. Einstürzende Neubauten. Das Gebäude ist maroder, als man denkt. Das sind Dinge, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Desolate Klimaanlagen, für die man keine Kühlmittel mehr kaufen kann. Legionellenbefall der Wasserleitung. Die großen Frontscheiben nur einfach verglast. Die kriegen Risse und drohen irgendwann runterzufallen. Platten, die sich vom Haus lösen und gesichert werden mussten. Also davor kann man sich nicht wegducken. Das wird kommen. Die Frage: Reißen wir diesen einstürzenden Neubau ab und bauen ein Theater irgendwie der Zukunft dahin?
Wie ist oder Ihre Haltung dazu?
Oder sanieren wir es für sehr, sehr viel Geld? Meine Haltung hat sich gewandelt. Ich bin ein radikaler Befürworter des Standorts. Also das Theater muss so zentral in der Stadt bleiben, Oper und Schauspiel. Wenn die Kosten so hoch sind, wie zu befürchten steht, und im Juni wird ja die Machbarkeitsstudie endgültig vorliegen. Es ist davon auszugehen, dass die Summe 500 Millionen plus ist. Und wir haben in der letzten Zeit gesehen, welche debakulösen Vorgänge bei Sanierungen passieren in Düsseldorf, in Köln. Ich wäre für einen Neubau an selber Stelle.
Oliver Reese zu Gast bei hr-info das Interview. Bis Juni ist er noch Frankfurter Schauspielintendant. Dann geht er nach Berlin, wo er ab der neuen Spielzeit das Berliner Ensemble leiten wird. Jetzt habe ich was für Sie. Das ist unsere schöne Interviewbox. Ich reiche es mal rüber. Da packen wir Dinge rein, die etwas mit unserem Gast zu tun haben.
Toll,
Sie sind ja ein bekennender Zettelfreak. Alles, was Ihnen wichtig ist, durch den Kopf geht, geplant werden muss, schreiben Sie auf kleine Zettelchen. Bei einem Wechsel steht ja einiges an auf der To-Do-Liste. Wollen Sie mal öffnen?
Ja.
Ich habe mir nämlich überlegt, was könnte im Moment wohl auf Ihren Zettelchen stehen?
Ja.
Ein paar Vorschläge aufgeschrieben.
Okay.
Mal vorlesen.
Ich fange mal hiermit an. Abschiedsparty-Schauspiel. Whisky und Papiertaschentücher kaufen. Da haben Sie vollkommen recht. Ich habe meinen Lieblingsbarkeeper.
Echt?
Ja, der lange in der Bar The Parlor war und der jetzt bei Maxi Eisen ist. Den habe ich eingeladen, frische Drinks zu shaken bei uns im Schauspiel am 24.06., wenn wir die große Abschiedsparty machen. Also die Drinks sind bestellt.
Und die Taschentücher brauchen Sie auch, weil die eine oder andere Träne wird
fließen. Es fließt bereits.
Okay, es fließt bereits.
Naja, es sind ja im Moment lauter letzte Vorstellungen. Von den vielen, vielen Stücken, die wir noch im Repertoire haben, werden nächste Spielzeit nur zwei übernommen, beide auch nur in den Kammerspielen. Also alle Stücke im Großen Haus laufen jetzt im Mai und Juni definitiv zum letzten Mal. Insofern, es wird im Ensemble geweint. Dann steht hier drauf, Berliner Ensemble Survival Camp buchen. Also,
ich habe gedacht, Sie brauchen vielleicht eine kleine Teambuilding-Maßnahme, weil die Situation ist ja ein bisschen schwierig. Sie übernehmen einige wenige von Klaus Peimann, von den Schauspielern. Sie bringen einige, ungefähr 10 aus Frankfurt mit und dann müssen Sie wahrscheinlich noch neue Leute hinzu besetzen. Da muss man doch ja was machen fürs Betriebsklima.
Das tue ich. Also ich bin ja jemand, das merken Sie vielleicht auch jetzt, aber das haben auch meine Mitarbeiter über die letzten Jahre gemerkt, der auf Augenhöhe mit seinen Mitarbeitern spricht. Also ich kenne alle Bühnenmeister, alle Beleuchtungsjungs, die im Stellwerk sitzen oder die das Licht machen für die Aufführung, die Kollegen von der Requisite, diese Flößen, die Inspizienten. Ich kenne die ganz normalen Mitarbeiter eines Theaters, nicht nur die Leitungsmenschen kenne ich, alle sehr gut und alle mit Namen. Also ein Team habe ich.
Gut, die nächste.
Böse Bubenbar, Termine machen. Ja, es hat sich herumgesprochen bis hier, das ist ja toll. In Berlin darf ich zwar auch jetzt das Berliner Ensemble betreten, wann ich möchte und mit den Mitarbeitern da reden. Also Herr Peimann und ich haben da eine sehr viel kollegialere Zusammenarbeit auf der Arbeitsebene, als es nach außen hin scheint. Mhm. Gleichwohl habe ich ein tatsächlich, das ist schön, dass Sie das wissen, eine Bar um die Ecke, also es ist ein Café, ja, da sind ganz viele Bücher und es ist ein literarisches Café, Böse Bubenbar, da mache ich meine Verabredung, der werde ich treu bleiben.
Gut, was haben wir noch?
Dann haben wir noch zwei. Als vorletztes nehme ich mal Klaus Peimann Doppelpunkt Geburtstagsgeschenk besorgen. Stimmt, er wird 80.
Bald 80 in wenigen Wochen.
Wenn er mich einlädt, weiß ich schon, was ich ihm schenke.
Was?
Das sage ich jetzt nicht. Warten wir erstmal den ersten Punkt ab.
Aber sagen Sie, was ist denn eigentlich mit Ihnen beiden? Also Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben sich auch persönlich getroffen und da war es gar nicht so schlimm. Aber er hat ja ziemlich böse Sachen über Sie gesagt.
Ja, aber lassen Sie
mich das gerade mal noch sagen. Er hat Sie zum Beispiel einen handzahmen Verwalter genannt. Das Berliner Ensemble müsse von einem Künstler erster Kategorie geführt werden. Das seien Sie aber nicht. Was ist denn da los?
Er hat auch gesagt, dass in Frankfurt würde man sich ja schon freuen, dass ich weg wäre. Daran sehen Sie, wie ernst zu nehmen das alles ist. Nehmen wir es einfach so, Peimann wollte schon immer gerne Thomas Bernhard sein und Thomas Bernhard ist ein Rappelkopf gewesen. Die Beschimpfungen durch Herrn Peimann sind legendär. Ich mache seit 30 Jahren das, was ich mache. Lassen wir ihn reden und er redet, was er möchte und ich mache, was ich möchte.
Also ein bisschen Theaterdonner gehört auch zu jedem Theaterintendanten.
Auf jeden Fall.
Und Selbstinszenierung.
Schafft er es, dass das alle nachplappern, was er sagt und Sie auch. Und insofern... Insofern kann man nicht drüber hinwegsehen, aber für mich hilft ja nichts. Ich mache einfach das, was ich machen muss.
Aber es ist schon so, Intendanten sind eitel. Kann man sagen. Und absolut, Sie denken, es kann sowieso keiner besser, als ich es gemacht habe in meinen
Sie Intendanz. Dürfen mir glauben, dass ich das auch denke. Ich sag's nur nicht. Ja, natürlich ist das, wissen Sie, als Intendant eines Theaters hat man schon echt einen Mäusezirkus zu hüten. Ja? Und dass Sie das überhaupt machen, so einen Job, wo Sie, also hier in Frankfurt 300 Mitarbeiter haben, von denen ganz viele Künstler sind, die alle ihre eigenen Interessen haben und die Sie alle irgendwie zusammenbringen müssen und Moderator sein müssen. Und dann kriegen Sie immer noch Haue von der FAZ und vom HR. Das gehört ja dazu. Also wir machen einen Job in der Öffentlichkeit, der wird beurteilt, kritisiert, der besteht aus viel mehr Kompromissen, als man so denkt. Es wird immer von der Allmacht der Intendanten geredet. Die Wahrheit ist, dass sie Mittler sein müssen und dass sie das irgendwie hinkriegen müssen, dass am Abend die Vorstellung stattfindet und dass man irgendeine Art von Alpha-Gen dazu braucht und dass damit auch eine gewisse Art von persönlicher Eitelkeit verbunden ist. Sonst würde man das wahrscheinlich nicht machen.
Also ich stelle fest, auch Oliver Rehse hat ein Alpha-Gen. Gucken wir nochmal auf den letzten Zettel.
Der letzte Zettel heißt Oliver Rehse, Theaterpreis ausloben, neue Stücke für Berlin. Sie haben auch da, haben Sie gar nicht ganz unrecht, ich habe tatsächlich über einen Preis nachgedacht, aber über einen Bertolt Brecht Preis. Den gibt es nämlich noch nicht.
Okay, da wollten Sie sich mal ganz bescheiden zurücknehmen.
Ich nehme mich öfter bescheiden zurück. Also nur wenn Sie jetzt eine halbe Stunde mit mir hier reden, dann hilft es halt nichts, dann monologisiere ich halt ein bisschen und antworte auf Ihre Fragen.
Aber es stimmt schon, Sie haben sich ja vorgenommen, für Ihre neue Position in Berlin Dramatik der Gegenwart in den Mittelpunkt zu stellen. Da sind Sie auf der Suche nach neuen Stücken.
Von Herzen und aus tiefer Überzeugung.
Ist es auch so, dass eine Inszenierung in der Hauptstadt dann auch eine ganz andere Resonanz hat als irgendwo in der Provinz? Also man ist ja auch näher an den Mächtigen dran, die vielleicht dadurch beeindruckt werden können.
Naja, wollen wir. Das hat ja schon Klaus Peimann versucht mit dem berühmten Satz, ich möchte der Reißzahn im Regierungsviertel sein. Das maße ich mir nicht an und finde es auch als Haltung nicht richtig zu meinen. Das war aber auch, ist ja auch lange her. Er ist ja seit 18 Jahren da. Vor 18 Jahren meinte man noch, dass man die Politiker in die Wadeln beißen muss. Heute, glaube ich, ist es eher unsere Aufgabe, Politik da, wo sie in diesen harten Zeiten an den Fronten kämpft, auch zu begleiten, kritisch zu hinterfragen, aber auch Mut zu Demokratie zu machen, ja, und zum Beispiel an einer Front wie der gegen Erdogan Stücke aufs Theater zu bringen, die eine Botschaft haben, die eben eine gegenwärtige Politik auch stärkt, ja.
Also da werden Sie sich künftig schon
unbedingt
auch einmischen.
Also natürlich mische ich mich ein. Also Theater, wir haben ja eine ganze Weile hier darüber gesprochen, dass Theater einen anderen Anspruch heutzutage hat. Meine Meinung ist nicht, dass Autoren out sind, dass es nur noch Projekte gibt, dass es nur noch Performance-Theater gibt. Ich glaube an den Schauspieler, ich glaube an Regie, ich glaube daran, dass Theater auf der Bühne und nicht nur mit Laien und nicht nur in irgendwie auf der Straße passiert oder an irgendwelchen Locations. Aber ich glaube auch daran, dass der Autor und dass Stücke ganz wichtig sein können. Und deswegen möchte ich etwas in Berlin tun, was an diesem Theater Tradition hat, da wo Brecht und Heiner Müller gearbeitet haben. Ich möchte Autoren in die Theaterarbeit viel, viel aktiver mit einbeziehen, als das fast überall in Deutschland sonst geschieht.
Dankeschön, Oliver Rehse.
Ganz herzlichen Dank.
Am 24. Juni gibt es nochmal eine große Abschiedsparty im Frankfurter Schauspiel, Sie haben es gesagt. Und dann werden Sie ab August einen neuen Posten antreten und Intendant des Berliner Ensembles werden. Das war hr-info, das Interview. Den Podcast dieser Sendung und weitere Infos stellen wir wie immer auf hr-inforadio.de für Sie bereit. Mein Name ist Mariela Milkova.